Unser generelles Thema für den Nachmittag ist die operierte Bauchspeicheldrüse. Operierte Bauchspeicheldrüse kann natürlich sein bei chronischer oder auch akuter Pankreatitis, als auch bei Karzinom, gilt also für beides. Und das erste Thema in dem Zusammenhang, wie gehe ich mit Diabetes mellitus Typ 1, 2, 3 C um? Diabetes ist ja eine der möglichen Komplikationen nach einer Pankreasoperation. Wenn man sagt, man hat Diabetes, also man ist zuckerkrank, wird man meist gefragt, haben Sie Typ 1 oder 2? Wenn man dann 3C nennt, hat man oft etwas erstaunte Blicke oder fragende ein paar Fragezeichen. Diabetes 3C verursacht durch die Zerstörung des Pankreasgewebes oder durch Operation ist nicht so bekannt wie die beiden anderen Typen. Ein großer Unterschied, da fehlt ein Gegenspieler gegen das Insulin, das sogenannte Glucagon. Dr. Schuler wird es zu dem Thema referieren. Er wird darlegen, wo liegen die Hauptunterschiede bei den drei Typen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es mit Tabletten? Was ist bei Insulintherapie zu beachten? Wie kann man mögliche Folgeerkrankungen vermeiden? Und das Thema der Unterzuckerung, das einen jeden, der mit Diabetes zu tun hat, also meistens in irgendeiner Form plagt. Das sind insgesamt Fragestellungen, die jetzt behandelt werden. Herr Dr. Schule wird zu diesem Thema referieren. Er ist Internist, Gastroenterologe und Diabetologe. Ist das richtig so?
Ja.
Und dabei Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin der Helfenscheinklinik in Geislingen.
Grüß Gott miteinander. Also Sie hören mir an, ich bin in Zentralwürttemberg geboren und es ist auch so, wenn es dann ein bisschen energischer wird in der Diskussion oder im Vortrag, dann kann es schon sein, dass ich ins Schwäbische abgleite, wobei es nicht das Niveau senkt, hoffe ich jedenfalls. Sie melden sich aber, wenn Sie mich nicht verstehen sollten und wenn ich es dann dolmetschen muss. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung, der ich gerne wieder gefolgt bin. An diesem Samstag, ich bin der Grund, weswegen man das umstellen musste, weil ich heute gegen Abend noch wegfliegen muss, morgen einen Vortrag in London habe. Insofern bin ich sehr dankbar, dass das möglich war, dass man das umstellen konnte und ich heute dann bei Ihnen sein kann. Grundlagen der Diagnostik des Diabetes mellitus, da haben wir den Vortrag genannt. Natürlich sind diejenigen, die an der Bauchspeicheldrüse operiert sind, absolut in der Minderzahl, was die Diabetiker in Deutschland betrifft. Trotzdem gibt es ein paar Besonderheiten und die wollen wir miteinander besprechen. Aber damit Sie ein bisschen ein Grundverständnis entwickeln für diese Erkrankung, für diese Volkskrankheit Diabetes mellitus, werden wir ein bisschen über die Diabetestypen sprechen, ein bisschen auch über die Ursachen und da bleibt es nicht aus, dass man auch über das Körpergewicht und anderes spricht und dann vor allem aber über die Therapie. Und da wird der zweite Teil, dann wird die in charmanter Weise, wie gewohnt, die Frau Spies übernehmen, die dann zur Ernährung beim Diabetes spricht. Da bin ich auch nicht so berufen dazu, ich werde dieses Thema nur kurz streifen. Diabetes mellitus Typ 1, das sind die jugendlichen Diabetiker. Da ist die Ursache bis heute eigentlich nicht klar. Es werden autoimmune Mechanismen vermutet, also bestimmte Erkrankungen des körpereigenen Abwehrsystems, eine überschießende Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems. Aber nach wie vor ist jetzt nicht ein spezielles Gen oder ein Antikörper gefunden, der dieses auslöst. Der Typ-2-Diabetes, also Häufigkeit sage ich gleich noch was dazu. Typ-2-Diabetes ist mit Abstand der häufigste Diabetes, der sogenannte Altersdiabetes, wobei leider, das werde ich Ihnen auch noch zeigen, gibt es den inzwischen schon in sehr jugendlichen Altersklassen. Und dann gibt es den, da ist als Grundlage eine familiäre Disposition da. Also das heißt, wenn wir Patienten befragen, ist eine der ersten Fragen, gibt es bei Ihnen in der Familie Diabetes? Eltern, Geschwister, also Verwandte ersten Grades oder zweiten Grades, Großeltern. Und dann gibt es den Pankreoprivendiabetes, das ist der Typ 3C, den wir eigentlich so gar nicht kennen. Der hat sich mal auf der einen Seite eingeschlichen in die Klassifizierung, auf der anderen Seite mögen wir das eigentlich nicht so sehr, weil es auf die Ursache zu wenig Acht gegeben wird als Diabetologen, aber wir nennen ihn mal so, das ist der Pankreoprivendiabetes, der verschiedene Formen von Ursachen hat, zum Beispiel natürlich nach der Operation, wenn Bauchspeicheldrüsengewebe entfernt wurde. Das kann auch auftreten, wenn nur ein kleinerer Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt wurde, wenn bereits eine Prädisposition für einen anderen Diabetes schon da ist. Wenn man dann zusätzlich Bauchspeicheldrüsengewebe wegnimmt, können Sie sich vorstellen, dass dann natürlich das Insulin tatsächlich absolut zu wenig im Körper ist. Und dann gibt es auch bei chronischen und wiederkehrenden Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, also insgesamt bei Verlust von Pankreasgewebe. Dann gibt es noch eine Sonderform des Diabetes, das ist der Schwangerschaftsdiabetes, der in der Schwangerschaft sich manifestiert oder der nur während einer Schwangerschaft anhält und dann wieder zurückgeht. Auch da gibt es verschiedene Ursachen, da wollen wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Wie ist die Prävalenz, also wie häufig tritt das Ganze auf in Deutschland? Wir haben ca. 250.000 Typ-1-Diabetiker in Deutschland bei einer Bevölkerung von ca. 80 Millionen. Der Pankreativ-Diabetes mellitus ist sehr, sehr, sehr viel seltener. Das ist eine Schätzung von mir. Ich habe es gerade mit dem Professor Benz nochmal besprochen. Wir wissen es nicht genau, wie viele es tatsächlich sind. Aber der Hauptanteil der Diabetespatienten in Deutschland sind natürlich mit Abstand die Typ-2-Diabetiker, mit weitem Abstand. Und wenn Sie anschauen, 40% der Menschen in Deutschland über 55 Jahre haben entweder Vorläuferstadien vom Typ-2-Diabetes, diese sogenannte gestörte Glukosetoleranz, oder bereits einen manifesten Typ-2-Diabetes. Und das ist damit 8-10% der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben einen latenten oder einen manifesten Diabetes mellitus Typ 2. Und naturgemäß ist es so, dass es dann auch diese Überlappungsformen geben muss. Und deshalb können wir, wenn wir jetzt Patienten zur Operation schicken beispielsweise und die fragen dann vorher, werde ich dann eine Diabetes bekommen anschließend, dann können wir das denen so unter Umständen noch nicht vorhersagen, sondern das muss gegebenenfalls natürlich erst die postoperative Laborbestimmung und dann die Belastung mit der Glukose wieder zeigen, ob tatsächlich ein Diabetes vorliegt oder nicht. Problem dieser Erkrankung ist, wenn sie länger dauert, dass es eine ganze Reihe von Komplikationen dieser Erkrankung gibt, und zwar sowohl an den kleinen Blutgefäßen, mikrovaskulär nennen wir das, als auch an den großen Blutgefäßen, an den Nerven, an den Nieren, an anderen. Aber es hat meist die Ursache tatsächlich an der Gefäßschädigung. Und nach wie vor ist es so bei den Typ-2-Diabetikern, dass die Haupttodesursache bei diesen Patienten sind Herzinfarkt und Schlaganfall. Also da ist Diabetes einer der Hauptrisikofaktoren. Zum Typ-1-Diabetes zurück. Das ist also dieser Kinder- und Jugendlichen-Diabetes. Der tritt innerhalb der ersten Lebensmonate ein unter Umständen und kann aber auch bis zum Alter von 16, 18, 20 auftreten. In seltenen Fällen auch mal etwas später. Und dann gibt es eine Sonderform, nur damit Sie es mal gehört haben, der nennt sich LADA. Das ist einer dieser Typ-1-Diabetes-Formen, der spät auftritt und der unter Umständen wenig oder gar kein Insulin braucht. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann es sein, man behandelt Patienten mit Insulin, die man eigentlich gar nicht mit Insulin behandeln müsste. Deshalb müssen wir da ein bisschen in der Diagnostik vorsichtig sein. Zugrunde liegt immer diesem Typ-1-Diabetes eine Störung der Insulinabgabe aus der Bauchspeicheldrüse und natürlich der Insulinproduktion. Er tritt auf, und es gilt auch für das operierte Pankreas, diese Pankreativ-Diabetes mellitus, wenn eine deutliche Reduktion des Pankreasgewebes da ist, des Bauchspeicheldrüsengewebes, das Insulin produzieren kann. Und beim Typ-2-Diabetes sagt man 60% Verlust der Zellmasse, die das Insulin produziert, diese sogenannten Beta-Zellen. Ist das beim Typ-1-Diabetes, ist es mehr. Auch beim Pankreativ-Diabetes muss mehr Pankreasgewebe weg sein. Und das heißt aber auch dann, diese Menschen brauchen früh Insulin. Häufig ist der Typ-1-Diabetes assoziiert mit einem Infekt in den letzten Wochen und Monaten, bevor die Erkrankung sich manifestiert hat. Aber das ist nicht die Ursache, sondern da kommt es dann halt heraus, weil man dort einen höheren Insulinbedarf hat. Und häufig ist es assoziiert mit bestimmten Formen von Autoimmunerkrankungen, diesen Überreaktionen des körpereigenen Abwehrsystems, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen oder anderes. Der Typ-2-Diabetes, früher auch latent, als früher Diabetes, latenter Diabetes genannt, zeigt Vorläuferformen. Das ist die sogenannte gestörte Glukosetoleranz. Das heißt, wenn viel Blutzucker anflutet rasch, dann kann der Körper damit schlecht umgehen. Postprandial heißt nach dem Essen. Das heißt, dort messen wir, dort wo die Zuckerbelastung am höchsten ist. Das heißt, wenn jemand von Ihnen Diabetes hat und er wird diabetologisch betreut, dann kennen Sie das, dass man eben nicht nur den nüchternen Blutzucker misst, sondern nach definierter Zeit, und das ist meist nach 2 Stunden, nach dem Essen den Blutzucker nochmal misst, weil das gibt uns einen Aufschluss darüber, wie wir mit der Ernährung und mit der medikamentösen Therapie steuern müssen. Der Typ-2-Diabetes ist unter Umständen oder meist gar nicht bedingt dadurch, dass zu wenig Insulin produziert wird an der Bauchspeicheldrüse, sondern dieses Insulin wirkt schlecht. Und zwar wo? An der peripheren Zelle. Es ist natürlich, im Laufe der Jahre tritt eine Insulinreduktion der Produktion auf im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Aber in der Regel am Anfang ist es eine Störung der Insulinwirkung. Und wir haben auch, das ist bereits erwähnt worden, nicht nur beim Typ 3C, also beim Pankreatitis-Diabetes, sondern auch beim Typ 2-Diabetes eine gestörte Glucagon-Ausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse. Glucagon ist dieser Gegenspieler vom Insulin. Warum? Weil auch die dortigen Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die dieses Glucagon produzieren, die Alpha-Zellen, gestört sein können. Wir nennen diese fehlende Wirkung des Insulins, das die Aufgabe hat, den Blutzucker huckepack zu nehmen, wie einen Rucksack und in die Zelle hinein zu transportieren, diese mangelnde Wirkung nennen wir Insulinresistenz. Also das Insulin ist zwar da, aber es wirkt nicht bei dem Typ 2 Diabetiker. Das ist ganz, ganz häufig mit Übergewicht assoziiert. Am Anfang tritt teils eine beschleunigte Magenentleerung auf, im Laufe der Jahre ist es eher anders. Was passiert bei beschleunigter Magenentleerung? Wenn das Ganze schnell weggeht, dann wird oft lange und mehr gegessen, ja, wie wenn das langsam in den Körper anflutet. Wie kommt es zum Überzucker, zur Hyperglykämie? Zucker wird aus den Kohlenhydraten, in Anführungszeichen, also einem bestimmten Anteil der Nährstoffe, da wird die Frau Spies noch darauf eingehen, im Dünndarm aufgespalten und als Glucose aufgenommen. Der Körper hat aber auch die Möglichkeit, das hat sich als positiv erwiesen, wenn man mal 3 Tage nichts zu essen bekommt, Blutzucker oder Zucker ist ganz wichtig für beispielsweise den Gehirnstoffwechsel, dass man diesen Zucker in der Leber, im Körper selbst produzieren kann. Das nennen wir Zuckerneubildung oder Gluconeogenese. Diese Insulinresistenz wirkt vor allem am Skelettmuskel, dort wo die größte Zellmasse ist, die dieses Insulin braucht, um es zu verstoffwechseln. Die Ursache ist, wie gesagt, dieser Verlust der Beta-Zellen, die das Insulin an der Bauchspeicheldrüse produzieren. Aber wir haben eben auch einen Verlust dieser Funktion der Alpha-Zellen. Und am Anfang geht es unter Umständen sogar einher mit einer höheren Ausschüttung von Glucagon. Und wir haben zusätzlich noch einen besonderen Mechanismus, das ist über Rückkopplungsmechanismen zu einer Auflösung zunächst der Fettspeicher kommt, aber es sind leider die ungünstigen Fettsäuren, die wir dann im Körper anfluten haben, die wiederum gefäßschädigend wirken können. Und Diabetes ist ein Riesenproblem, volkswirtschaftlich gesehen, für die einzelnen Menschen gesehen und vor allem dieser Typ 2 Diabetes. Und inzwischen gibt es in den USA eine neue Krankheit, die Amerikaner sind ja da ganz gut drin, immer neue Namen zu erfinden für irgendwas. Obesity heißt Übergewicht und Diabetes ist der Diabetes und jetzt gibt es eine neue Krankheit in Amerika, die beiden Begriffe miteinander verschmelzt und das heißt Diabesity. Daher kommt, hängt in hoher Maße damit zusammen und die Frau Spies wird das bestätigen können. In den USA ist es eine schon seit mehreren Jahren eindeutig darstellbare Entwicklung, dass Jugendliche auch diesen Typ 2 Diabetes bekommen. Das ist die Fastfood-Generation, McDonald's. Ja. Da sitzen die, zeigen drauf, davon will ich nochmal. Ja. Und das ist das Problem. Und das ist ein riesen volkswirtschaftliches Problem auch. Und dann gibt es eine Behandlungsmöglichkeit, die kann ganz viel. Das ist eigentlich hervorragend. Ja. Die kann Gewicht reduzieren, den Blutdruck, der häufig dabei erhöht ist, wenn man übergewichtig ist, reduzieren, den Stoffwechsel der Fette verbessern und auch das Krankheitsentstehen oder Fortschreiten aufhalten und eine deutliche Verlängerung der Lebenserwartung ermöglichen. Das Allgemeinbefinden verbessert sich. Auch haben diese Menschen dann weniger Depressionen, wenn man 2 Patientengruppen miteinander vergleicht, die diese Therapie bekommen. Und man hat auch mehr Spaß am Sex, weil es besser funktioniert. Und was kann das? Was ist diese Form der Therapie? Haben Sie eine Idee? Sport. Körperliche Aktivität. Es gibt exzellente Studien schon seit vielen Jahren dazu, dass genau dieses, all das kann. Sport, körperliche Aktivität kann das machen. Also, wir müssen eigentlich es nur schaffen, dass wir das an unsere Patienten irgendwie hinkriegen. Das ist manchmal offensichtlich nicht so einfach. Wie man hier an diesem Beispiel sieht. Aber sind Sie ehrlich? Wann sind Sie nicht doch auch schon mal Rolltreppe gefahren, wo Sie eigentlich hätten Treppe gehen können? Es geht auch in meiner Klinik geht es so, ich fange immer das Ohrenwackeln an, wenn ich meine Mitarbeiter aus dem Aufzug steigen sehe, weil die stehen nämlich länger vorm Aufzug, bis sie dann irgendwie in den Stock kommen, bevor sie da selber hingegangen sind und hätten dann auch noch was für ihre Gesundheit getan. Aber so ist es halt im Leben. Also behalten Sie dieses Bild für sich, ja. Ich bin Mitglied der Deutschen Diabetesgesellschaft als Diabetologe und wir haben, das ist inzwischen so üblich, die Fachgesellschaften geben sich wissenschaftliche Leitlinien, wann man wie was behandeln soll. Und da hat man jetzt Zielwerte definiert für einen Messwert, den wir HbA1c nennen, das ist der Langzeitblutzuckerwert und der ist ein Anteil vom gesamtroten Blutfarbstoff, vom Hämoglobin. Der wird mit Zucker verstoffwechselt, das glykolysierte Hämoglobin, und der heißt HbA1c, Hb für Hämoglobin. Und der wird in Prozent angegeben, das ist der prozentuale Anteil am gesamten roten Blutfarbstoff. Und der sollte nach Leitlinien unserer Fachgesellschaft unter 6,5 sein. Das gilt aber nur für eine bestimmte Patientengruppe. Und man soll intervenieren, wenn er über 7% ist, also etwas an der Therapie verändern. Nur damit Sie wissen, was momentan Stand der Therapie ist. Aller medikamentösen Therapie oder Insulintherapie geht aber die Basistherapie voraus und das wird immer wieder kommen. Das ist Ernährung, deshalb ist Frau Spieß da, die Bewegung, deshalb stehen wir beide da. Und die Gewichtsreduktion, dafür stehen wir beide, glaube ich, auch. Und die Schulung, auch dafür stehen wir. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Es ist klar, Sie sind keine Spezialisten, unsere Patienten sind keine Spezialisten, aber wir müssen sie zu Spezialisten in ihrer Erkrankung machen, damit sie damit umgehen und leben können. Das ist die Therapiepyramide. Medikamente und Insulin steht erst an letzter Stelle, an vorletzter Stelle. Viele Patienten fragen mich, ja, brauche ich denn jetzt Insulin? Erstkontakt in der Diabetes-Sprechstunde. Dann sage ich immer, langsam, da müssen wir zunächst alle anderen Dinge ausgeschöpft haben und dann muss man entscheiden, ist Insulin erforderlich oder nicht. Das ist selbstverständlich etwas anderes bei Jugendlichen, die Typ-1-Diabetiker sind. Oder bei Pankyopriven postoperativ, nach der Operation, die brauchen Insulin und die brauchen es früh. Und damit wir Ihnen auch ein bisschen vermitteln, wie das funktioniert, es gibt Schulungen. Das ist was Wichtiges und das macht man am besten in der Gruppe, weil da lernt sich's leichter. Auch da gibt es gute wissenschaftliche Untersuchungen drüber. In der Regel in Gruppen von 6 bis 8 bis 10 Menschen werden diese zusammen geschult und da gehört das Bewegungs- und Sportprogramm gehört selbstverständlich mit dazu. Dann fragen viele, ja, wie viel muss ich denn jetzt machen? Das hängt immer davon ab, wenn man gar nichts gemacht hat bisher, dann muss man zunächst mal mit 10 Minuten unter Umständen beginnen und das zweimal am Tag. Ziel ist, dass mindestens 30 Minuten pro Tag körperliche Aktivität, sodass man ein bisschen schwitzen muss, gemacht wird. Das ist ein ganz guter Parameter. So, und das müssen Sie jetzt auswendig lernen, sonst kommen Sie heute hier nicht mehr raus. Quatsch, das schneide ich nicht so. Es gibt, wie das immer so üblich ist, bei Therapien und bei wissenschaftlichen Fachgesellschaften gibt es sogenannte Leitlinien. Das können Sie heute auch, jeder kann das im Internet herunterladen. Aber die Menschen sind alle Individuen. Jeder ist anders. Deshalb ist es nicht einfach zulässig, dass man ein Schema jemand überstülpt. Und mein erster Chef hat diesen schönen Spruch geprägt, den finde ich auch klasse. Die Natur kennt kein Schema, aber das Schema ist bequemer. Wenn man jetzt einen Ärmelschoner Bankbeamten vor sich hat, der mit dem Bleistift gespitzt vor sich sitzt und sagt, aber da muss ich doch noch vielleicht oder so, dann mag so ein Schema vielleicht sinnvoll sein, wo der sich dran festhalten kann, aber ansonsten ist das, glaube ich, nicht wirklich geeignet. Man muss also eine individualisierte Therapie betreiben. Und wie schwierig das mit den Leitlinien ist, mag ich Ihnen diese Folie zeigen. Die zeigt, dass es einfach unterschiedliche schon zwischen den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, will ich nicht näher darauf eingehen, aber in den USA und in Europa andere Ziele gibt für nüchtern Blutzucker beispielsweise oder für diesen Hb1c-Wert. Und dann ist auch was ganz wichtig in der modernen Medizin, man soll ja sogenannte evidenzbasierte Medizin machen. Ich sage immer, je grauer unsere Schläfen werden, desto eher ist es eminenzbasierte Medizin, die wir machen. Und wir sollen aber evidenzbasierte Medizin machen. Und was ist denn jetzt Evidenz? Also durch wissenschaftlich gute Studien geprüft, da haben Sie als Patienten ein Anrecht darauf, dass Sie solche Therapieformen angeboten bekommen. Wir wissen durch gute Studien, dass wenn wir den Blutzucker in den nahe normalen Bereich bekommen, es die Komplikationen für solche Gefäßereignisse gut senkt. Da gibt es dann bestimmte Härtegrade und Evidenzklassen, führt jetzt etwas zu weit. Aber das kann ich Ihnen sagen, das ist wissenschaftlich sehr, sehr gut gesichert. Und dass eine Insulintherapie bei Typ-1-Diabetes, wäre jetzt gedacht, wenn Insulin fehlt, man braucht es, dass das dann auch hilft. Ja. Dafür hätte man eigentlich keine Studie machen müssen. Und dass man, und das ist was Wichtiges, wenn man früh die Therapie verbessert, also nicht den Patienten lange in seiner schlechten Zuckereinstellung drin lässt, dass denn deutlich für den Typ 2 Diabetes vor allem die Krankheitsentstehung und auch die Sterblichkeit gesenkt werden kann. Auch gilt es für die frühe Insulintherapie, auch beim Typ 2 Diabetes, der einen deutlich erhöhten nüchtern und vor allem postprandialen, also nach dem Essen Blutzucker hat. Und für den Typ 2 Diabetes ganz früh Metformin, ein bestimmtes Präparat, das in der Lage ist, die Stoffwechseleinstellung günstig zu verbessern und auch sogar günstige Auswirkungen auf das Übergewicht hat. Und deshalb als erstes Medikament beim Typ 2 Diabetes eingesetzt werden soll. Was braucht der Typ 1 oder der Typ 3C Diabetiker? Alle Diabetiker brauchen eine kohlenhydratdefinierte Kost, wie wir das so schön sagen. Ja, wir nennen es nicht Diät, weil es ist Quatsch, es ist eigentlich nichts wirklich verboten. Ja, sondern wir müssen es günstig machen, aber wie gesagt, da wird die Frau spieß drauf eingehen. Und Typ 1 und Typ 3C braucht eine möglichst normale Insulintherapie, die sich angleicht an das, was die Bauchspeicheldrüse eigentlich normal macht. Da gibt es ein paar Besonderheiten beim Pankreatin-Diabetes. Es wurde schon ein bisschen drauf eingegangen. Da fehlt ja nicht nur das Insulin, da fehlt auch der Gegenspieler des Glucagon und es fehlen andere Verdauungsenzyme, wenn zu wenig Bauchspeicheldrüsengewebe da ist. Das heißt, da muss man auch hinsichtlich der Fette, die man in der Ernährung zu sich nimmt, besonders darauf achten. Und diese Menschen brauchen alle eine intensivierte Insulintherapie mit einem langzeitwirksamen Insulin und kurzzeitigen sogenannten Sprintinsulinen. Häufig haben diese Patienten stark schwankende Blutzuckerwerte. Das sollte sie am Anfang nicht beunruhigen. Das ist so, das ist auch normal. Und auch das ist leider so, sie haben ein höheres Risiko, Unterzucker zu bekommen. Das ist der Studienplan, den man hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten, die möchte ich jetzt im Einzelnen gar nicht erwähnen. Sie zeigen nur, dass es verschiedene Therapieansätze gibt. Und Patienten, die mit Übergewicht da sind, die brauchen das Metformin beim Typ 2 Diabetes und Normalgewichtige brauchen ein anderes Medikament. Ein bisschen möchte ich Ihnen zeigen, wo diese Medikamente ansetzen. Man hat die Möglichkeit beispielsweise an der Aufnahme dieser Zucker im Darm hier was zu tun. Das sind die kleinen Würfelzucker, sehen Sie, gell, die da kommen. Es gibt ein Medikament, das nennt sich Acarbose, das da helfen kann, macht aber viel Blähungen, ist insofern nicht so ganz geliebt von den Menschen. Dann haben wir ein gutes Medikament, das ist das Metformin, das die Insulinresistenz vermindert, und zwar sowohl am Fettgewebe und eine günstige Auswirkung hat auch auf die Muskulatur und Hemmung der Zuckerneubildung an der Leber, das gilt für dieses Metformin. Und dann haben wir eine ganze Reihe von anderen Medikamenten, die an verschiedenen Stellen ansetzen, zum Beispiel hier auch über körpereigene Hormone und die Verlängerung der Wirkung körpereigener Hormone am Darm. Das sind diese sogenannten Incretine, das sind neue Medikamente oder Incretin-Mimetika. Diese Wirkstoffgruppen gibt es und es gibt nicht das einzige Medikament für den Typ 2 Diabetes, sondern es gibt für jeden Patienten individualisiert, je nachdem wie seine Stoffwechseleinstellung ist, ein bestimmtes Medikament, das günstiger ist oder das vielleicht weniger günstig ist und manchmal muss man sie kombinieren oder ganz häufig sogar. Und das muss man im Einzelnen mit dem Arzt besprechen und die Ärzte machen das so, dass sie das in der Regel, wenn sie das sorgfältig machen, nach der Blutzuckereinstellung tatsächlich wählen. Zum Beispiel, dass wenn der Blutzucker nach dem Essen stark erhöht ist, dann gibt es eine, und sonst normal, dass dann diese Medikamentenkombinationen gibt. Oder wenn der Nüchternblutzucker erhöht ist, dass es dann diese Medikamentenkombinationen gibt und andere. Also man richtet sich ein bisschen jeweils nach der Ursache für die eigentliche erhöhten Blutzuckerspiegel. Alle Medikamente haben aber nicht nur Hauptwirkungen, sondern auch Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen. Das Medikament sucht sich das nicht raus, das wirkt. Aber es ist eben für die Patienten, und das ist auch wieder individuell verschieden, eben teilweise unangenehm. Und deshalb muss man darauf achten jeweils und mit den Patienten dieses besprechen und damit dabei auch darauf eingehen. Ja, und entsprechend, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, sind manche Medikamentenkombinationen dann ungünstig. Es ist sinnvoll, früh Therapie mit Medikamenten zu kombinieren. Warum? Weil man mit der mittleren Dosis in Anführungszeichen von Medikamenten häufig schon deutlich mehr als nur 50% der Wirkung erzielt, aber damit die Nebenwirkungsrate etwas minimiert. Häufig, wenn man an die Grenzdosierung eines Medikaments rankommt, dann wird auch die Nebenwirkungsrate deutlich höher. Und eine weitere Option ist einfach Insulin. Das ist wichtig und das ist natürlich auch für das operierte Pankreas ganz wichtig, dass es das gibt. Und so lange gibt es es noch gar nicht. Es ist keine 100 Jahre her, wobei Leonhard Thomson zum ersten Mal Insulin eingesetzt wurde. 1922 die erste Insulintherapie aus Altinsulin. Und Sie sehen, so ein bisschen habe ich die Entwicklung aufgezeichnet, was es da so alles gibt. Auch da möchte ich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Da wurden bestimmte Meilensteine der Insulintherapie, kann man sagen, sind dort aufgeführt. Und das endet damit, dass wir inzwischen, das machen wir bei bestimmten Patienten häufiger inzwischen, dass wir eine kontinuierliche Gewebsblutzuckermessung machen können, um damit die Einstellung des Blutzuckers zu optimieren. Das wäre ideal, man hätte ein Messgerät, das den Blutzucker misst oder den Gewebszucker misst und gleichzeitig auch Insulin abgeben würde. Also so eine Art kleine Pumpe, die ein Messsystem darstellt und auch gleichzeitig das Insulin abgibt, also eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Das gibt es leider bisher so nicht, aber wir sind ein Stückchen weiter auf diesem Weg. Und dann gibt es verschiedene Formen von Insulintherapien. Diese Insulintherapien werden auch wieder kombiniert gegeben, entweder nur ein langwirksames Insulin oder auch eine Kombination von Insulinen, je nachdem, wie die Erkrankung sich darstellt. Und die haben dann bestimmte Namen. Das machen Ärzte offensichtlich auch gerne, dass sie dem Abkürzungen geben, weil die immer so viel schreiben müssen und dann müssen sie nur ein paar Buchstaben schreiben. Und das können die Krankenschwestern dann meist auch lesen, im Gegensatz zu dem, wenn wir das ausschreiben. Gut, wir beginnen. Kombinationstherapie. Das ist der Beginn oft einer Insulintherapie, wenn wir ein Medikament in Tablettenform nehmen plus ein langwirksames Insulin. Das nennt man BOT, eine basale unterstützte orale Therapie. Aber da gibt es ein Problem. Warum? Weil wir häufig Phasen haben, wo zu wenig Insulin da ist, nämlich dort, wenn man was gegessen hat. Und manchmal Phasen, wo zu viel Insulin da ist, wenn wir keins brauchen. Und das ist dann gegebenenfalls ungünstig. Es gibt aber Patientengruppen, die davon gut profitieren. Und es ist oft der Einstieg in eine Insulintherapie, weil viele Menschen vor dieser Spritze Angst haben. Also Vorteil, ein einfacher Beginn, man muss nur gelegentlich Blutzucker messen, eine Injektion am Tag und man kann die Tabletten beibehalten. Das ist also eine ergänzende Insulinapplikation. Problem ist, dass nur die Hälfte auch wirklich das Therapieziel damit erreichen. Und es ist eine zeitlich begrenzte Therapie. Warum? Weil in der Regel eben doch dann anderes Insulin zusätzlich erforderlich wird. Und man muss relativ schnell viel Insulin spritzen und das hat ein Problem. Was macht Insulin? Neben dem, dass es den Blutzucker senkt? Das macht Hunger, das macht Appetit. Mit Insulin können Sie Schweine mästen. Das hat man auch eingesetzt. Ist aber jetzt wieder verboten. Ja. Aber das kann man in die Tiernahrung reintun und dann haben die Hunger, ist klar. Sie kommen in Unterzucker, was ist? Unterzuckersymptom hat jeder schon mal gehabt. Irgendwie, wenn er so an die niedere Grenze rankommt, dann hat er einen Heißhunger und dann haut er was rein. Und das genau macht Insulin. Damit kann man Tiere mästen, aber auch Menschen. Ja. Und das, wenn man relativ hohe Dosen dieses Insulins braucht, dann führt es das dazu, dass man schnell an Gewicht zunimmt. Dann gibt es die konventionelle Insulintherapie. Das sind 1 bis 2 Applikationen täglich mit einem sogenannten Mischinsulin. Da sind 2 Anteile drin. Ein sofortwirksames und ein langwirksames Insulin. So sieht es aus. Ja, das ist eigentlich die normale, hinterlegt die normale Bauchspeicheldrüse. Das hat immer so einen basalen Insulinspiegel und dann zum Essen wird jeweils geschwind Insulin ausgeschüttet. Hier für 3 Hauptmahlzeiten. Und das Insulinprofil, das blaue, ist jetzt das, was mit diesem konventionellen Therapie, wie man das nennt, so hat man es angefangen dann. Zu kombinieren, das mit dieses Insulin-Kombinationstherapie konventionell, dann hat man hier diese Phasen, wo entweder zu viel Insulin da ist oder wie hier zu wenig Insulin dann da ist. Auch das ist insofern eine nicht ganz so günstige Therapie. Aber auch das ist relativ einfach, auch da muss man nur gelegentlich messen. Und es ist gut geeignet für ältere Menschen, die eine Fremdversorgung brauchen, also wo 1, 2, 3 Mal am Tag eine Krankenschwester dann vorbeikommt und das Insulin appliziert. Aber man hat unphysiologische Insulinspiegel auch wieder, also nicht im Einklang mit der Natur. Sie haben es gesehen, Phasen, wo zu viel und Phasen, wo zu wenig Insulin da ist. Die Anpassung ist schwierig, man hat geringe Flexibilität nur im Tagesrhythmus. Also das ist zum Beispiel nicht für berufstätige Menschen geeignet. Und dann gibt es die supplementäre Insulintherapie. Das ist etwas, wenn genügend basales Insulin noch da ist, aber zu den Hauptmahlzeiten einfach ein bisschen Insulin fehlt, dann kann man das vorher nehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was für Berufstätige gut geeignet ist, für Jüngere sehr gut geeignet ist. Auch Typ-2-Diabetiker. Ja. Es wird ergänzt, gegebenenfalls noch ein Insulin zur Nacht und dann kommt man so langsam dann in die eigentliche intensivierte Insulintherapie. Das ist aber noch die supplementäre Insulintherapie und die wird heute mit künstlich hergestellten Humaninsulinen, gentechnologisch hergestellten, gemacht. Warum? Weil sie einfach kürzer wirken und schneller anfluten. Man muss keinen Spritz-Ess-Abstand einhalten und man kann häufiger diese Überinsulin- oder hyperinsulinämischen Phasen dann vermeiden. Ja, so funktioniert das Ganze. Und dann kann man abends noch ein Verzögerungsinsulin dazugeben, das dann so ein bisschen über die Nacht noch wirkt. Es ist eine Therapie, die sich an der Natur orientiert, verbessert die Stoffwechselqualität. Man kann auch fixe Dosierungen machen, wenn man möchte, aber man ist zu den Mahlzeiten eben flexibel. Nachteile, man muss mindestens 3, wenn es ergänzt wird mit dem Plus, also zur Nacht noch, dann 4 Injektionen am Tage durchführen. Und die intensivierte Therapie, das ist das, was wir eigentlich anstreben. Ja, wir haben zu den Hauptmahlzeiten unsere sofort wirksamen Insuline und haben dann das wäre die SIT Plus hier, Verzögerungsinsulin dazu, oder wir haben das dann zweimal am Tag, sodass wir weitgehend das imitieren wollen, was die Bauchspeicheldrüse auch sonst macht. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Man kann gut mit einem Zucker von 250 leben eigentlich, aber nicht so lang im Vergleich zu denen, die gesünder sind. Und das zeigt diese große englische Studie, die UKBTS-Studie, das zeigt eben, dass man, wenn man einen Blutzucker besser hinkriegt einzustellen, eine Rate der Herzinfarktwahrscheinlichkeit, der Gefäßschädenswahrscheinlichkeit, der Augenschäden oder der Nierenschäden um diese Prozentzahlen gesenkt werden kann. Und das ist was Wichtiges. Und dann gibt es noch was Besonderes, haben sich die Technikfreaks ausgedacht, man kann auch in einer Pumpe das Insulin applizieren, als kontinuierliche subkutane, also unter die Haut Insulininfusion, abgekürzt CSII genannt, oder man kann es durch die Nase geben, wobei das ist nur eine andere Form des Insulins, der Insulingabe, da hat man alle Probleme wie mit der Spritze auch und wir wissen nicht genau, was das Insulin mit den Schleimhäuten macht bisher. Also insofern ist es eher für eine ganz geringe Anzahl von Patienten geeignet. Wie viele Pumpenpatienten gibt es bei uns in Deutschland? Bei den Typ-1-Diabetikern haben wir nur 20% der Typ-1-Diabetiker sind Pumpenpatienten. Und ca. 2/3 haben diese intensivierte Therapie. Es gibt einige Indikationen, das muss man gut begründen heute bei den Kostenträgern, weil das ist teuer, so eine Insulinpumpe. Aber es ist etwas, was Menschen, die damit umgehen können, sehr, sehr hohe Flexibilität ermöglicht in ihren Tagesabläufen. Es gibt bestimmte Formen, möchte ich nicht näher darauf eingehen, von Blutzuckerstörungen, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel bei jungen Diabetikerinnen, die schwanger werden möchten, ist es eine sehr gute Möglichkeit, den Blutzucker gut zu kontrollieren. Und gegebenenfalls, wenn nach Bauchspeicheldrüsen- und Nierentransplantation ein gewisser Funktionsverlust dieser Organe da ist, kann man da rasch wieder unterstützend tätig werden. Gut. Wer darf sowas bekommen? Im Prinzip da, wo die Indikation steht. Und der Patient muss eine intensivierte Therapie gut beherrschen. Er muss gut motiviert sein, er muss gut schulbar sein. Er muss auch akzeptieren, dass er ständig einen kleinen Apparat, aber eine Maschine bei sich als Fremdkörper bei sich trägt. Und diese Patienten müssen auch seelisch stabil sein. Und sie müssen einfach, wer von vornherein ein Aber hat, mit technischen Geräten nichts anfangen kann, der ist dafür nicht gut geeignet. Und man muss vorher eine genaue Zielklärung, was will man verbessern mit der Therapie, auch mit dem Patienten besprechen. Da sind so verschiedene Pumpenmodelle, die es da gibt, eine ganze Reihe. Wir verwenden mehrere in unseren Schulungen. Es ist so ein bisschen abhängig, individuell, was da gibt es ein paar so Tipps und Tricks beim einen oder beim anderen, was da geeignet ist. Und das Wirkprinzip steht hier, und das ist genau das, was die Bauchspeicheldrüse nämlich auch macht. Man kann diese basale Rate anpassen und jeweils zu der Ernährung noch zusätzlich einen Bolus, wie wir das nennen, eine Insulingabe vor dem Essen abgeben. Darauf zusammenfassend, es ist wichtig, dass man heutzutage differenzierte Diabetestherapie durchführt. Für die unterschiedlichen Diabetestypen sind die ganz anders. Ich hoffe, das ist rausgekommen. Und es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Das lernt man nicht an einem Nachmittag. Wir müssen diese Leitlinien haben, um uns an der Therapie zu orientieren, aber wir müssen unsere Patienten individuell behandeln. Jeder ist für sich selbst genommen ein Individuum. Wir brauchen spezielle strukturierte Schulungen, sowohl ambulant, aber in Einzelfällen auch stationär für diese verschiedenen Diabetestypen und auch und ganz speziell für Insulinpumpen. Wir haben hierfür und halten, wie auch viele andere Kliniken, ein spezialisiertes Diabetesteam vor mit Diabetesberaterinnen, mit Diabetesassistentinnen, mit Ernährungsberaterinnen, mit Fachärzten, mit Diabetologen und haben eine große Diabetesambulanz und Sprechstunde, auch mit der entsprechenden Fußambulanz, wenn es denn leider doch schon zu Schäden gekommen ist. In diesem Sinne, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Dr. Schule, haben Sie recht, vielen Dank für Ihren sehr anschaulichen und umfassenden Vortrag. Ich glaube, auch Diabetes ist ein Thema, da könnte man Tage drüber referieren. So viel Stoff und so viel Erfahrung gibt es eigentlich bereits in medizinisch, eine Krankheit, die eigentlich schon lange bekannt ist. Vielleicht sollten wir auch mal die kleine Anregung